What does it mean to remember? What does it mean to give the nameless a story? What does it mean to tell history with humanity? Hello and welcome to the podcast, Our Shared History, War Personnel of the Commonwealth Remembered, the podcast from the German War Grave Commission Regional Association, Berlin. I'm Holly Perel, intern at the German War Grave Commission in Berlin and student at the University of Leeds in the UK. I'm leading the research project, Our Shared History, War Personnel of the Commonwealth Remembered. The aim of the project is to find biographical information about the fallen from the Commonwealth so that the fallen, no matter whether soldier or civilian, are remembered as people instead of statistics. In every episode of the podcast, I will tell the stories of the fallen buried in the former British occupation zone of Berlin. It is my intention that their stories are told with humanity, respect, and compassion. For every story told in this podcast, I will visit the 1935 to 1945 Commonwealth War Grave Cemetery in Berlin and lay the fallen a white rose. The white roses symbolise not only remembrance and gratitude, but also humanity. The majority of the biographies in this project detail the lives of servicemen from the air forces. The bombing of cities was instrumentalised by both sides of the conflict as a weapon against the civilian population. Although I primarily focus on Berlin in this project, it goes without saying that it was not just German cities that were affected by bombings. The first bombings took place in 1939, in which the German Air Force, the Luftwaffe, flew over Warsaw and Rotterdam. From May 1940, the British Air Force, the RAF, initiated the first airborne attacks on German cities. On the 14th of November 1940, the German Air Force launched a devastating air raid on Coventry in the West Midlands of the UK, under the codename Unternehmen Mondscheinsonate, Moonlight Sonata. One of the heaviest bombings of Berlin took place on the 3rd of February 1944. Of a total of 958 planes of the United States Army Air Forces, USAAF, 939 broke through the German defence lines. We're talking here about heavy bombers armed with 10 to 12 men. When you take a moment to calculate how many people were actually in the skies, it is between 9,580 and 11,469. The nightmarish images from the war in the Ukraine make you feel the agony of these people even more, and it suddenly all seems so much more real, even though it was 78 years ago. At 78 years, the Second World War will soon be almost three generations past. 78 years is a lifetime. What would these people have had to say about this time? Their lives? And here we return to the central tenets of the project. Is it possible to remember as a collective? Is it even possible to remember together in friendship? What is the role of the political and the personal in cultural memory? Is collective memory possible when our national narratives are so different? All my life, I've been interested in German-British relations throughout history. Since my school days, I've been fascinated by the prejudice against the German language in Britain, even in our education system. Why is it that German is still portrayed as aggressive in British media? I'm often asked why I learned German. French and Spanish students do not receive the same questions. I think it is a shame that in the UK this prejudice is still so visible in our society, especially when the UK could learn so much from Germany and its approach to cultural memory. We have our own guilt, and despite the development of post-colonial thought and such movements as Why Is My Curriculum White and Black Lives Matter, the role of colonialism in our history is still a very contentious issue. We have a lot of work to do ourselves to come to terms with our past. Sometimes it feels as if the prejudice against other countries is often taken as a convenient excuse not to confront our own history in Britain, our own guilt. Since the Brexit referendum, I've become very concerned about my own country. It is my sense that we've developed a dangerous cultural amnesia in which history is told with a convenient selectivity. In my opinion, the Brexit vote was a confirmation of this amnesia, an attack on the establishment of a transcultural memory, a cultural memory without borders. With this project, I want to bring together the cultural memories of the UK and Germany. It is my belief that peace is a matter of cooperation. To remember collectively means to overcome borders, to bring people together, and to fight against hatred and prejudice. Talking to each other, reaching out to each other, getting to know each other, away from politics and news, and knowing each other's stories helps in this. Therefore, I would also like to take you with me to tell the stories that may, as of yet, be unknown to you. In each episode of the podcast, you will hear two stories of the fallen from the Commonwealth and two interviews with experts in the field of cultural memory. In this episode, we seek to analyse history as an emotional issue. Why is history an emotional subject? To tell history without prejudice when it affects so many different people and cultures? To explore this topic in more detail, I would like to share a few biographies of the fallen from the Commonwealth, which I believe convey the importance of the emotive quality of history. All the stories are different, but they are all united by a particular longing, the longing for recognition, respect, and humanity. The first story is relatively well known because it has a close connection with the present, especially the year 2008. This story is about the Royal Air Force Halifax Squadron 102, which became known as Old Flo. The squadron was led by Sergeant John Bremner. Bremner was killed at the age of 22 with three other crew members when the Halifax bomber was shot down over Berlin on the 20th of January 1944 by the well-known Luftwaffe member Leopold Fellacher, who was considered a night-flying ace. The squadron was stationed at Pockington, Yorkshire. Seven other British planes were shot down over Berlin during this night. As a result, the 20th of January 1944 is considered the greatest loss in both world wars for the Royal Air Force. Unlike Sergeant John Bremner, navigator Reginald Wilson and tail gunner John Bushell were able to parachute to safety. They landed in a wooded area in southeast Berlin and became prisoners of war with other crew members, bomber Laurie Underwood and pilot George Griffiths. Radio operator Eric Church, co-pilot Kenneth Stanbridge, and Charles Gordon Dupuis all tragically lost their lives. Experts believe that the Halifax bomber was shot down near Hirschgarten, the S-Bahn station in South Berlin. But the story of Sergeant Bremner and his flying squadron does not end here, thanks to former navigator Reginald Wilson. 60 years later, Wilson launched an investigation to find the crash site of the Halifax bomber. The search began quite simply with an inquiry to the Heimatmuseum in Berlin-Köpenick. Would Wilson be able to find the answer that he'd been searching for decades? In Berlin, local newspapers were asked to write an article about the search to raise awareness for Wilson's project. Wilson received over 60 responses. The lead suggested that the crash site was situated near Berlin Adlershof. In 2005, Wilson visited Berlin in the hopes of finding the crash site, but there were no traces of Wilson's Halifax bomber. perhaps the search was simply hopeless. But Wilson did not think so. He was not swayed by his disappointment and continued his research with steely determination. A few weeks later, there was a new lead, this time from an eyewitness, Michael Pincus. He suspected that the plane had been shot down near Berlin Hirschgarten. He had seen a burned out bomber with his own eyes. With a new lead, Wilson returned to Berlin in 2006. This time, with the help of Pincus and an air warfare expert from Oranienburg, various metal shards were found. A piece of metal from the British electric group Preston was also found. The air warfare expert suggested that this tiny piece of metal belonged to the Halifax squadron. Over the next few weeks, explosive experts from the Berlin police investigated the wooded area. Then, a miracle happened. Along with parachute harnesses and metal shards, they found the bones of a human skeleton. In 2008, the DNA from the remains was traced back to Sergeant John Bremner's 88-year-old sister. Marjorie Akon, Bremner's sister, was overcome with emotion. The war was finally over for both her and her brother. On the 16th of October 2008, Sergeant Bremner's burial was held at the Berlin 1939 to 1945 Commonwealth War Grave Cemetery. After 64 years, Sergeant Bremner was finally able to find his resting place. This discovery would not have been possible without the help and persistence of former navigator Reginald Wilson, who brought the investigation team to the site of the accident. Wilson has written a book about his life and a search for his former squadron called Into the Dark, a bomber command story of combat and survival, discovery and remembrance. I would like to read a short excerpt from this book which details the night of the crash. Old Flo caught fire from wing to wing, with over 1,000 gallons of fuel still in her tanks. At 17,000 feet, she went into a spiral dive over the Oberspree. Then there was an explosion of fuel. The crash site was not found until May 2006. The wreck had flattened out and finally ploughed into woodland some 4,000 metres away near Hirschgarten railway station. Of our crew of 8, 4 survived. All of us had remarkable escapes, sustaining just a few cuts and sprains. Seconds before the spiral dive, navigator Reginald Wilson and bomb aimer Laurie Underwood, having kicked out the jammed out escape hatch, bailed out at 17 to 18,000 feet into the upcoming flak and tracer of Berlin. A minute or so later, the pilot George Griffiths and rear gunner John Bushell were blown out with the explosion of fuel. Both were unconscious and in free fall. But they regained consciousness enough to be able to open their parachutes fully, only a few hundred feet from the ground. End quote. Sergeant John Bremner, co-pilot Kenneth Stanbridge, and Eric Arthur Church are all buried in the Berlin 1939 to 1945 Commonwealth War Grave Cemetery. Photos of the crew members and other records are available in the description below. Today I will lay a rose for Sergeant John Bremner, Kenneth Stanbridge and Eric Arthur Church at the Berlin 1939 to 1945 Commonwealth War Grave Cemetery. You are unforgotten. Before we hear the next story, in the second part of the podcast, we have an interview with Professor Rainer Herring about the emotive quality of history and cultural memory. Professor Rainer Herring is a historian, archivist, and professor of modern history and archival science at the University of Hamburg. He himself studied history, Protestant theology, and educational science. From 1987 to 2006, he worked as the head of the specialised department at the Hamburg State Archives. Since then, he has worked as head of the Schleswig-Holstein State Archives. viele Grüße dieses Mal aus Hamburg und natürlich im Namen vom Volksbund und Herrn Bayer auch. Und herzlich willkommen zum Podcast. Möchten Sie sich kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Rainer Hering, ich leite das Landesarchiv Schleswig-Holstein und bin Professor für Neuere Geschichte und Archivwissenschaft an der Universität Hamburg und an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sind sehr gespannt, dass wir dieses Interview mit Ihnen durchführen können. Im Laufe Ihrer Karriere haben Sie sich viel mit dem Thema Erinnerungskultur beschäftigt. Aber viele Kritiker geben an, dass Erinnerungskultur oft als leeres Schlagwort verwendet werden kann, insbesondere in der Politik. Deswegen möchte ich Sie fragen, ob Sie unsere ZuhörerInnen Ihr Verständnis von Erinnerungskultur erklären können, beispielsweise, was bedeutet Erinnerung und warum ist sie so zentral für unsere Gesellschaft?
Ja, ich glaube, dass Erinnerungskultur kein leeres Schlagwort ist, sondern wichtig ist, weil wir, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft gestalten zu können, wir die Vergangenheit kennen müssen. Wir müssen wissen, was ist passiert, welche Traditionen haben uns geprägt, haben Menschen geprägt, haben verschiedene Nationen geprägt, auch in ihrem Verhältnis zueinander. Wenn wir das nicht wissen, dann können wir die Gegenwart nicht verstehen und können wir dann auch die Zukunft nicht konstruktiv gestalten. Und von daher ist es wichtig, sich mit Erinnerungskultur zu beschäftigen, um eben zu schauen, wie ist man mit Erinnerung umgegangen und was hat sich verändert, weil ja Erinnerung kein absoluter Wert ist, sondern ja auch immer relativ im Kontext steht. Und diese Kontexte muss man kennen, man muss wissen, was wird erinnert, man muss auch danach fragen, was wird nicht erinnert, was wird zu welchen Zeiträumen beispielsweise ausgeblendet und was steht politisch im Mittelpunkt oder gesellschaftlich im Mittelpunkt. Und dafür ist Erinnerungskultur wichtig als Forschungszweig, aber auch als ganz deutlich gelebter Bereich von Verständigung und Kommunikation.
Ja, und wie Sie schon erwähnt haben, ist die Geschichte und auch natürlich Erinnerung eine starke Identitätsfrage. Also inwiefern ist Geschichte ein emotionales Thema auch?
Geschichte ist insofern für viele Menschen emotional, weil es sie persönlich betrifft. Am deutlichsten sieht man das ja am Beispiel kriegerische Auseinandersetzungen. Da sind Menschen betroffen, da sind Verwandte, Vorfahren betroffen, Menschen, die getötet werden, die verletzt werden, Familien, die fliehen müssen aus Gebieten, die besetzt wurden oder die eben auch von Truppen vertrieben wurden. Und von daher ist Geschichte emotional, gerade weil es viele betrifft, konkret, aber auch weil viele Menschen sich mit dem mit dem Schicksal ihres Ortes, aber auch ihres Landes identifizieren. Gerade nach dem Ersten Weltkrieg gab es viele Menschen, die die Kriegsniederlage persönlich als Schicksal empfunden haben, die die Gebietsverluste, vor allem die deutschen Kolonien, die ja dann nicht mehr bestanden, als auch ganz persönlich für sich selbst negativ empfunden haben. Und von daher ist Geschichte auch immer emotional.
Ja, und natürlich gibt es auch in der Geschichte so viele verschiedene Perspektiven. Und natürlich sind die nationalen Narrative von Deutschland und Großbritannien sehr unterschiedlich. Ich komme aus Großbritannien. Aber denken Sie, dass es möglich wäre, mit diesen geteilten Geschichte unsere Erinnerungskulturen zusammenzubringen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, zunächst einmal muss jedes Land die eigene Erinnerungskultur kennen oder die Personen, die sich darüber austauschen. Und man muss das dem jeweiligen Gegenüber offenlegen und deutlich machen, warum wie bestimmte Narrative entstanden sind, warum bestimmte Dinge erinnert werden oder andere nicht und welche Bedeutung diese Erinnerung hat. Und ich glaube, dass man dann auch ein gemeinsames Verständnis finden kann, wenn man eben die Erinnerung des Gegenübers der anderen Seite anerkennt, um auch auf der Basis unterschiedlicher Erinnerungen, unterschiedlicher Narrative eine gemeinsame Zukunftsperspektive, gerade auch durch ein gemeinsames Erinnern, das im Einzelnen immer unterschiedlich sein mag und kann, dann auch zu entwickeln ist. Ich selbst habe bei einem Besuch in Warschau vor 2 Jahren erlebt, wie stark diese Stadt geprägt ist vom Warschauer Aufstand und der brutalen Niederschlagung durch deutsche Truppen 1944. Und das prägt Familien bis heute. Da gab es 30.000 bis 50.000 Tote. Und das ist ein Thema in Familien. Das ist etwas, was man hier nicht wahrnimmt oder lange Zeit nicht wahrgenommen hat in Deutschland. Aber es ist wichtig, um eben zum Beispiel auch die polnische Seite verstehen zu können. Und genauso ist das in Großbritannien und Deutschland der Fall. Die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg, die Angriffe der Deutschen, es ist ja immer ein Angriffskrieg gewesen auf Großbritannien, dann die Verteidigungsangriffe zurück. Gerade Hamburg ist ja auch sehr stark geprägt worden von der Operation Gomorra 1943 im Juli, wo Zehntausende gestorben sind, wo große Teile der Stadt zerstört wurden. Und darüber muss man reden, auch wie es erinnert wird, um dann eben gemeinsam eine Perspektive zu finden, zum Beispiel eben um kriegerische Auseinandersetzungen auch zu verhindern und zu einer gemeinsamen, konstruktiven Erinnerung zu gelangen.
Ja, und wie wir schon besprochen haben, gibt es immer die Frage, wie wir die Geschichte eigentlich erinnern können. Also wir finden uns gerade im Jahr 2023, ungefähr 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Fast alle Menschen, die Kriegszeit erlebt haben, werden in den nächsten Generationen einfach nicht mehr da sein, um uns ihre Geschichten zu erzählen. Also was wird Erinnerungskultur für die zukünftigen Generationen bedeuten, die vielleicht keine persönliche Verbindung mit den Weltkriegen haben?
Zum einen, glaube ich, ist es ganz wichtig, die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die man noch interviewen kann, zu interviewen, möglichst auch in Video-Interviews, damit man auch Gesichter sieht, Ausdrucksformen sieht, Emotionen sieht beim Erinnern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um die Erinnerung verstehen zu können. Es gibt ja sogar auch Versuche, dann durch Hologramme Verstorbene wieder virtuell sichtbar zu machen. Das sind neue Formen, auf die dann sich alle Gedenkorte auch einstellen müssen und eben sehen müssen, wir haben diese Zeitzeuginnen und Zeitzeugen nicht mehr. Und dieser Zustand ist ja schon zum Teil da, beziehungsweise steht ja auch kurz bevor. Und darauf muss man reagieren und zu schauen, wie kann man trotzdem auch emotional Menschen ansprechen für das, was passiert ist, für die Bedeutung von Erinnerung. Und das geht, so glaube ich, wirklich sehr gut mit konkreten Erinnerungen, schriftlich, auf Tonträgern, aber vor allem eben auch auf Bildträgern, dass man Menschen wirklich sieht und fassen kann und auch Identifikationsmöglichkeiten anbieten kann. Das United States Holocaust Memorial Museum in Washington beispielsweise bietet den Besuchern die Möglichkeit, eine Karte zu nehmen nach Geschlecht und Alter, die einem selbst etwa entspricht, um dann den Rundgang durch die Holocaust-Ausstellung auch an einem konkreten Schicksal dann vollziehen zu können, mit dem man sich identifizieren kann. Und ich glaube, dass bei aller Bedeutung wissenschaftlicher Aufarbeitung für die Vermittlung Identifikationsangebote sehr wichtig sind, um Menschen eben auch mit dieser Erinnerung vertraut zu machen und sie nachvollziehbar werden zu lassen.
Ja, und wir haben, also jedes Jahr werden Tausende von Büchern über die Kriegszeit veröffentlicht. In denen werden Soldaten und Gefallenen oft als reine Statistik dargestellt, obwohl natürlich jeder Soldat seine eigene Geschichte, Familie und Erinnerungen hat. Wie können wir deswegen die Geschichte mit Menschlichkeit erzählen?
Ich denke, wir brauchen beides. Wir brauchen zum einen Strukturen, Entwicklungsprozesse, Statistiken, um Dinge vergleichbar werden zu lassen. Aber wir brauchen auch, wie eben schon angedeutet, wir brauchen auch persönliche Schicksale, damit Geschichte auch konkret erfahrbar wird. Und es ist etwas anderes zu lesen, wenn man nur sieht, so und so viele tausend Leute wurden bei Luftangriffen getötet oder verletzt oder mussten fliehen. Aber wenn man die konkreten Geschichten sich anschaut, dann wirkt das ganz anders und die Geschichte lässt sich auch viel tiefer und viel persönlicher vermitteln. Also diese Erinnerungen und Geschichten müssen natürlich auch überprüft sein. Das muss eine wissenschaftliche Fundierung haben, das ist klar. Aber ich glaube, dass diese Ansätze ganz wichtig sind, um Menschen mit Geschichte vertraut zu machen und auch gerade mit der Bedeutung von Geschichte und von Erinnerung.
Ja, und die Geschichte geht natürlich um Menschen, aber es geht auch um Politik. Es wird oft argumentiert, dass Geschichte eine Frage der Macht ist. Laut Ihrer Auffassung ist es möglich, die Geschichte ohne Vorurteil zu erzählen?
Also letztlich ist jede Darstellung von Geschichte immer eine partielle Darstellung. Es ist eben nicht möglich, alles und ausgewogen darzustellen. Das wäre gar nicht lesbar oder vermittelbar. Es ist aber wichtig, glaube ich, dass man die eigenen Fragestellungen klar benennt, die Voraussetzungen, vor welchem Hintergrund man sich was anschaut, welche Quellen man benutzt hat, damit die Ergebnisse überprüfbar sind, damit man auch weiß, auf dieser Quellenbasis, mit dieser Fragestellung komme ich zu diesem Ergebnis. Dann ist das auch nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wie weit man immer über eigene Vorurteile und Wahrnehmungen reflektieren kann. Man sollte es auf alle Fälle tun. Man sollte sich aber auch klar darüber sein, dass man sich nicht selbst, glaube ich, hundertprozentig durchreflektieren kann und auch immer sehen muss, dass man vielleicht auch Dinge unbewusst mit übernimmt, die man vielleicht gar nicht übernehmen will und vermitteln will. Deswegen ist es auch immer gut, wenn mehrere Personen auf einen Text beispielsweise schauen, um eben auch dann die Darstellung zu hinterfragen. Das ist, glaube ich, eine gute Grundlage und so lässt sich, glaube ich, möglichst weitgehend Geschichte ohne Vorurteile auch vermitteln, aber immer mit einem gewissen Restrisiko. Wir sind halt Menschen und keine programmierbaren Maschinen.
Ja, das stimmt. Und Sie haben über die Wichtigkeit von Quellen gesprochen und welche Quellen man vertrauen kann. Gibt es eine Wahrheit über Geschichte oder glauben Sie, dass es mehrere Wahrheiten gibt?
Also ich glaube, dass es grundsätzlich nicht die eine Wahrheit gibt und allein schon der Begriff, was wirklich Wahrheit ist, ist ja auch umstritten, weil eine identische Situation wird von mehreren Menschen unterschiedlich wahrgenommen und für jeden ist das, was sie an diese Situation erinnern, wahr, weil sie es so wahrgenommen haben. Deswegen muss man sich, glaube ich, klar machen, dass es nicht die eine Wahrheit und die eigene Geschichte und die eine Geschichtsdarstellung gibt, sondern es gibt immer mehrere Möglichkeiten und man muss diese eben auch zusammensehen und man darf nicht sagen, so jetzt habe ich die einzige, die wahre, die wirkliche Sicht auf die Geschichte und die ist es jetzt. Dafür verändert sich und das zeigt ja auch die Geschichte selbst, weil sich ja auch die Geschichtswissenschaft und die Fragestellung verändern und je nach neuer Fragestellung wird der Blick auf Geschichte auch ganz anders. Beispielsweise durch die Frauen- und Geschlechtergeschichte, vor allem seit den 70er, 80er Jahren, wird Geschichte einfach auch anders wahrgenommen. Oder durch die Alltagsgeschichte, die ja auch in den Spät-70ern, vor allem 80er, 90er Jahren eine sehr starke Resonanz fand, kommen plötzlich ganz andere Aspekte, ganz andere Menschengruppen in den Mittelpunkt von Geschichtsdarstellung, die da vorher nicht waren. Lange Zeit waren es die großen Männer, die Geschichte machen. Und dann kommen eben auch die kleinen Frauen, um es mal so zu formulieren, mit hinzu. Und mittlerweile gibt es auch Mensch-Tier-Beziehungen als Blick auf Geschichte. Und von daher ist das einfach sehr, sehr vielfältig. Und ich glaube, wir müssen halt aushalten, dass es nicht die eine Sicht auf Vergangenheit gibt und schon gar nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt unterschiedliche Blickwinkel mit ja, verschiedenen Fragestellungen, die dann dazu führen, dass man ein bestimmtes Bild von Geschichte ermittelt. Und das eine Bild gibt es nicht, sondern es gibt immer mehrere, die nebeneinander stehen. Und es wird in der Zukunft auch Fragestellungen und Blickwinkel geben, die wir heute noch gar nicht kennen.
Ja, das ist sehr interessant. Und es gibt viele Organisationen, die für Erinnerungskultur verantwortlich sind. Wie schätzen Sie insbesondere die Rolle des Volksbundes Deutsche Kriegsgräbeversorger in der Erinnerungs- und Gedenklandschaft ein?
Also ich denke, dass der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge schon seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle der Erinnerung an konkrete Einzelschicksale gespielt, dadurch, dass sie eben Gräber erhalten wurden, Gräber von Soldaten, und damit auch Erinnerung für Familien. Beispielsweise, ich selbst habe einen Großvater, den ich nie kennengelernt habe, weil er im April 1945 im Krieg gestorben ist und lange Zeit das Grab, weil es eben im Bereich der damaligen DDR lag, nicht zugänglich war. Und es ist so, auch im Blick auf andere Länder, ist es schon wichtig, dass man weiß, dass da ein Grab, die letzten Reste eines Menschen gepflegt wurden, dass die Erinnerung an eine konkrete Person eine Rolle spielt. Das ist für Familien und Einzelpersonen sehr wichtig. Und inzwischen hat ja auch der Volksbund ganz andere Aufgaben mit übernommen und sein Spektrum im Bereich der Erinnerungskultur deutlich erweitert. Und von daher, glaube ich, ist er einer der wichtigen Träger von Erinnerungskulturen auf unterschiedlichen Ebenen, aber eben eine Organisation, die seit Jahrzehnten da auch eine ja, deutliche Linie verfolgt, die bis heute wichtig ist.
Ja, Professor Rainer Hering, das war eigentlich meine letzte Frage. Das war eine sehr spannende Diskussion. Vielen Dank für Ihre Zeit und ja, das war ein sehr spannendes Gespräch.
Vielen Dank für die Fragen. Ich hoffe, technisch hat jetzt alles geklappt.
Ja, ich auch.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir, wenn Ihr Podcast fertig ist, dann den auch zukommen lassen können.
Ja, ich werde das auf jeden Fall machen. Vielen Dank. That was a fascinating discussion. Now you will hear our second story. This story is about Lancaster Squadron 550 and Flight Sergeant Andrew Hunter Stockton. The squadron was stationed at North Killingholme in Lincolnshire and consisted of 8 men: the air bomber Andrew Hunter Stockton, Flight Sergeant Edward Woodger, Sergeant David Lynn Jones, Navigator John David McIntosh, and the air gunners Sergeant Richard Walter Wivell, Sergeant Victor Hugo Mait, and Sergeant Donald Wilson. On the 16th of February 1944, the squadron flew to Berlin, but the German fighter control units quickly located them. During the bombing raid, the Lancaster bomber crashed in Tribom, a district of Vorpommern-Rügen in Germany. All men were killed. Initially, the fallen were buried in the Tribom cemetery. Then, in 1949, the men were reburied in the Berlin 1939 to 1945 Commonwealth War Grave Cemetery. But who exactly were these men? What were their experiences, their memories? I want to focus in this story on air bomber Andrew Hunter Stockton, who lived to be only 20 years old. Stockton was born in Sussex, New Brunswick, on the 18th of August 1923. His father was a professional artist and he had two brothers, Brian Alfred and Charles William. As a teenager, Stockton was a student at Sussex High School. He then enrolled in a mechanical engineering course between the years 1941 to 1942. In his free time, Stockton was very athletic and played many sports, such as football and hockey. After graduating, Stockton became a pilot. On the 9th of February 1942, he joined the Royal Canadian Air Force. In Ontario, Stockton had to complete his first solo flight. But there was an incident with his plane, a Tiger Moth, which led to the crash. However, fortunately, he was not seriously injured and was then posted to Great Britain on the 17th of April 1943. Here he joined the Lancaster Squadron 550. A year later, in January 1944, he was killed in action. We have a letter to the family of Navigator John McIntosh, who was a close friend of Stockton's and also died in the crash. It is highly likely that Stockton's family also received such a letter. The original document is also available in the description below. Here, the letter to McIntosh's family. Dear Mrs. McIntosh, it is with great regret that I refer to the loss of your son, Pilot Officer John David McIntosh, who lost his life on air operations against the enemy on February the 15th, 1944. But a report has been received from our Missing Research and Inquiry Service that the graves of your son and four members of his crew were located in the cemetery at Trebourne, Germany, which is located 13 miles south of Barth, Germany, or 21 miles southwest of Stralsund. And they've been moved to the permanent British military cemetery in Berlin, Germany, known as the Berlin Heerstrasse British Military Cemetery, located 8 miles west from the centre of the city of Berlin, Germany. Your son is resting in grave number 19, row L, plot number 6, and the four members of his crew are resting with him in adjoining graves numbered 18, 17, 16, and 15. Pilot Officer A.H. Stockton, RCAF, is resting in grave number 17. This is in accordance with the agreed policy of the nations of the British Commonwealth that all British aircrew buried in Germany would be moved to British military cemeteries located in Germany, where the graves and cemetery will be reverently cared for and maintained in perpetuity by the Imperial War Grave Commission, of which Canada is a member. The cemetery will be beautified by landscaping and the planting of trees, shrubs and flowers. And the commission will also erect a permanent headstone at your son's resting place and will write to you before the stone is prepared. It is my earnest hope that you will be comforted with the knowledge that your son's resting place is known. End quote. I chose this story because it's so closely tied to so many different emotions. Both Marjorie Acorn, sister of Sergeant John Bremner, and the mother of Pilot John McIntosh, discovered the resting place of their loved ones after years of uncertainty. I can hardly imagine what it would be like to be in the dark for so long regarding the whereabouts of your loved one and then to receive news like this. Perhaps it would be a relief, but also unbelievably painful. I hope that in this episode of the podcast, I was able to tell the stories of Halifax Squadron 102 and Lancaster Squadron 550 with humanity, respect, and compassion. To conclude the podcast, we now have an interview with Professor Helmut Koenig about the future of cultural memory and the extent to which history is also political. Professor Helmut Koenig is a political scientist and was a university professor at the Institute for Political Science in Aachen from 1994 to 2017. He himself studied political science, history, and philosophy in Munich. In the course of his career, Koenig has been particularly interested in areas of political philosophy, national socialism, and cultural memory.
Sie können mich hören?
Ja, genau. Können Sie mich gut hören auch?
Ich kann Sie sehr gut hören und sehe Sie und ja, wunderbar.
Super, super. Also ganz liebe Grüße aus Berlin und im Namen von Herrn Bayer auch. Wir sind sehr gespannt, dass wir dieses Interview mit Ihnen durchführen können. Also leider haben wir nicht so viel Zeit zusammen, also ich würde vorschlagen, dass wir mit dem Interview losgehen.
Gerne.
Super. Also, Professor Helmut Koenig, möchten Sie sich kurz vorstellen?
Das kann ich gerne tun. Ich bin mittlerweile emeritiert, also nicht mehr aktiv im Dienst. Ich war viele Jahre Professor für politische Wissenschaft an der RWTH in Aachen und hatte dort den Schwerpunkt politische Theorie und Ideengeschichte und habe mich viele Jahre lang beschäftigt mit der Frage der Bedeutung von Erinnerung, Gedächtnis für Politik, für das politische Handeln, für politische Ordnungen. Und natürlich ist das ein Thema, das man in Deutschland nicht trennen kann von der Frage nach der Bedeutung der Vergangenheit, des Nationalsozialismus, des Holocaust, des Zweiten Weltkriegs. Aber es ist ein Thema, das natürlich auch weit darüber hinausgeht.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Also meine erste Frage ist über die Geschichte und Perspektiven über Geschichte. Also wer hat das Recht, Geschichte zu erzählen?
Naja, im Prinzip hat natürlich jeder das Recht, Geschichte zu erzählen, seine Geschichte oder ihre Geschichte zu erzählen. Und das passiert ja auch tagtäglich, wenn wir Alltagskommunikation haben. Es passiert im Rahmen von Familienbegegnungen, Familienfeiern. Es gibt unterschiedliche Bezugsgrößen, in denen Geschichten im Plural oder Geschichte im Singular erzählt wird. Ja, kaum eine Familienfeier, ohne dass man zurückschaut. Und das Gleiche bezieht sich auf lokale Bezugsgrößen, also auf Dörfer, Stadtteile, Städte, Regionen, Nationen und natürlich auch auf die Menschheit. Etwas anderes ist die Frage, wer wissenschaftliche Geschichtsschreibung macht. Dafür haben wir in modernen Gesellschaften eine eigene Profession, die Historiker, die Geschichtswissenschaft. Und Historiker sind ausgestattet mit einem sehr deutlichen Methodenbewusstsein. Ja, da gibt es Kriterien sozusagen der Analyse und Beschäftigung mit Quellen. Da muss man bestimmte Standards einhalten. Wenn ein Historiker ein Buch schreibt über ein Ereignis, eine Epoche, dann setzt er sich der Kritik anderer Historiker aus, die andere Perspektiven haben. Und dann ist es eine lebendige Auseinandersetzung über die Frage, wie ein bestimmtes Ereignis, eine Epoche zu bewerten ist. Und das ist dann eine öffentliche Diskussion, die darüber jeweils stattfindet. Aber das Wichtige ist, dass wir da eine Unabhängigkeit derjenigen haben, die Geschichte schreiben und auch Geschichte dann an den Universitäten an die Studierenden weitervermitteln.
Ja, ich stimme dazu. Sie haben diese verschiedenen Standards erwähnt und ich interessiere mich insbesondere für Zeugen und wie glaubwürdig diese Geschichte, die Sie erzählen, sind. Also wir haben natürlich diese persönliche Geschichte, aber wir haben auch diese Geschichten, die akzeptiert werden. Und meine Frage ist über eigentlich Fake News. Also in den letzten Jahren haben wir viele Probleme mit sogenannten Fake News erlebt, besonders in der Politik. Zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz ist es nicht so einfach zu sagen, ob ein Gespräch mit einer bekannten Person wirklich stattgefunden hat. Also deswegen möchte ich fragen, was laut Ihrer Meinung der Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Erinnerungskultur sein wird?
Ja. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung zu dem, was Sie am Anfang jetzt überlegt haben, nämlich die Frage nach der Glaubwürdigkeit von Zeitzeugen. Es gibt unter den professionellen Historikern immer die Aussage, es gibt keinen größeren Feind einer objektiven Geschichtsschreibung als die Erinnerung von Zeitzeugen. Ja. Das heißt, wir haben es generell bei dem Gedächtnis mit einem sehr unzuverlässigen Vermögen zu tun. Also wir alle neigen dazu, unsere Erinnerungen zu beschönigen. Niemand erinnert sich wirklich gerne an Situationen, in denen er sich blamiert hat, in denen er nicht gerade überzeugende Haltungen an den Tag gelegt hat. Es gibt eine schöne Sentenz eines berühmten deutschen Philosophen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also von Friedrich Nietzsche, und der sagte mal: Das bin ich gewesen, sagt mein Gedächtnis, das kann ich nicht gewesen sein, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich, und endlich gibt das Gedächtnis nach. So, eine sehr schöne Sentenz, weil sie die Differenz aufmacht zwischen Stolz und Gedächtnis. Also generell gilt, ist auch von der Psychologie und von der psychologischen Wissenschaft vielfältig untersucht, dass das Gedächtnis ein sehr unzuverlässiges Vermögen ist und wir alle das eher beschönigen. Was Ihre Frage nach der künstlichen Intelligenz angeht, so wird das Problem dadurch dann sicher noch einmal gesteigert. Aber das bezieht sich dann nicht nur auf die Frage der Erinnerung und des Gedächtnisses, sondern das ist natürlich ein Phänomen, das dann sämtliche Erörterungen und Debatten in der politischen Öffentlichkeit tangiert. Ja. Wenn wir nicht mehr sicher sein können, dass wir es mit einer Person zu tun haben, mit der wir uns unterhalten, so wie wir jetzt uns unterhalten und ich sie sehen kann und ich davon ausgehe, dass sie diejenige sind, als die sie sich ausgeben. Wenn das nicht mehr garantiert ist, wenn das in Frage steht, dann haben wir tatsächlich nochmal ein neues und zusätzlich und schwieriges und komplexes Problem. Und ich habe darauf keine wirkliche Antwort. Ich weiß nur, dass die Lage enorm komplizieren wird, weil zur Kommunikation, zum Gespräch gehört dazu, dass wir sicher sein können, es mit einem Partner, einer Partnerin auf Augenhöhe zu tun zu haben und nicht mit einer Maschine.
Ja, das stimmt. Und Sie haben mit diesem schönen Zitat von Nietzsche über die verschiedenen Perspektiven von Geschichte gesprochen. Und inwiefern diese Geschichten von verschiedenen Menschen subjektiv oder objektiv sind. Also kann man sagen deswegen, dass die Geschichte relativ ist?
Ich würde vorschlagen, zu unterscheiden an der Stelle. Es gibt bestimmte Dinge, die gehören einfach in das Reich der Tatsachen und der Tatsachenwahrheiten. Und die sind in meinen Augen unbestreitbar und es wäre völlig verrückt, sie zu bestreiten. Also, nach allem, was wir wissen, ist die deutsche Armee zu Beginn des Ersten Weltkriegs in Belgien einmarschiert und nicht umgekehrt. Ja? Und es ist eine Tatsachenwahrheit. Das Gleiche gilt für die Gegenwart. Nicht die Ukraine ist in Russland einmarschiert, sondern umgekehrt. Russische Soldaten sind in die Ukraine einmarschiert. Das ist das, was ich meine mit unbezweifelbaren Tatsachenwahrheiten. Dass es auch immer einige gibt, die das bestreiten, das lässt sich offenbar nicht vermeiden. Dann kommt natürlich sofort hinzu, dass diese Tatsachen in größere, wie wir dann sagen, Erzählungen eingebaut werden. Wir erzählen immer auch eine Geschichte. Und diese Geschichte ist sicherlich immer, wie Sie sagen, auch subjektiv, die wir dann erzählen. Aber es ist nicht vollkommen willkürlich, weil diese Geschichten, die wir dann erzählen, sich ja schon auf die genannten Tatsachen beziehen müssen. Und von daher ihre Plausibilität erreichen oder eben manchmal auch nicht erreichen. Also ist die Antwort auf Ihre Frage, nein, es ist nicht alles relativ. Es gibt eine Reihe von Tatsachenwahrheiten, die nicht zu leugnen sind. Und ja, es gibt natürlich unterschiedliche Perspektiven auf diese Tatsachen. Ja, und unterschiedliche Erzählungen, in die diese Tatsachen eingebaut und integriert werden.
Ja, und diese nationalen Narrativen sind oft eng mit Emotionen verbunden. Und ich würde gerne fragen, inwiefern Geschichte emotional oder politisch ist, oder sind beide Aspekte verbunden?
Naja, sicher sind beide Aspekte verbunden. Und im Zeitalter des Nationalen war es eigentlich immer so, im Zeitalter des Nationalen war es so, dass die Nation und die Geschichte der Nation das höchste Gut war und man keinerlei Dinge erzielen durfte, die diese Bedeutung des Nationalen in Frage gestellt haben. Da war also das Nationale auch mit sehr, sehr heftigen Emotionen ausgerüstet und ausgestattet. Wenn wir, was gegenwärtig ja der Fall ist, eher in einem postnationalen Zeitalter leben, wo also die Konflikte jedenfalls in Europa, in Westeuropa, auch in Osteuropa zwischen den Nationen nicht mehr diese große Rolle spielen, dann relativiert sich auch die emotionale Aufladung der Nationalgeschichten. Und gleichwohl ist es so, das können wir auch am deutschen Beispiel sehr gut natürlich sehen, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte und mit den Schandtaten der eigenen Geschichte mit viel Emotionen besetzt ist. Also, wenn man sich beschäftigt mit der Geschichte der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und an die Vernichtung der europäischen Juden durch die Deutschen, dann sehen wir, dass das in der bundesrepublikanischen Gesellschaft immer mit heftigen emotionalen Konflikten verbunden gewesen ist. Wir nennen das ja in der Bundesrepublik oder haben das früher oft genannt, es geht um die Vergangenheitsbewältigung, heute sprechen wir von Erinnerungskultur. Aber das betrifft jeweils das Selbstbild zwischen den Generationen. Dieses Thema war lange Jahre in der Bundesrepublik verbunden mit der Thematisierung der Schuld, die die Erwachsenengeneration unter dem Nationalsozialismus auf sich geladen hat und für die sie gerade stehen muss. Und deswegen gab es immer heftige, emotional bestimmte Auseinandersetzungen über dieses Thema. Also insofern ist es beides. Es ist natürlich politisch und es ist natürlich auch emotional hochgradig aufgeladen.
Ja, ich stimme dazu, und ich denke, das ist sehr wichtig zu anerkennen, ist, dass die Geschichte und Erinnerung auch eine Identitätsfrage ist. Und natürlich sind die nationalen Narrative von Deutschland und Großbritannien sehr unterschiedlich. Wenn die Geschichte so eng mit Fragen der nationalen Identität verbunden wird, ist es möglich, die Erinnerungskulturen von verschiedenen Nationen zusammenzubringen?
Ja, also zunächst mal ist, glaube ich, wichtig festzuhalten, was Sie gerade selber betont haben, nämlich wir haben unterschiedliche Erinnerungen in den Nationalstaaten, in den Einzelstaaten. Also in Großbritannien, in England spielt die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg immer noch eine sehr viel größere Rolle,
Ja,
scheint mir,
genau.
als in Deutschland. Fall ist. Also wir haben es zu tun mit dem Great War und das ist ein Thema, das für England eine andere Bedeutung hat als für uns. Man muss, scheint mir, nicht den Versuch machen, mit aller Macht und Gewalt solche unterschiedlichen Perspektiven unter einen und den gleichen Nenner zu bringen, weil das die Unterschiede vorschnell nivelliert. Gleichwohl, das Wichtige an dieser Überlegung ist, dass es vielleicht zu der größten Herausforderung der Geschichtsschreibung gehört, die Geschichte aus der Perspektive der anderen darzustellen. Ich glaube, der französische Erinnerungsphilosoph Paul Ricoeur hat das mal so formuliert. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das von Ricoeur kommt oder von einem anderen Autor kommt, dass die größte Herausforderung in der Geschichtsschreibung eigentlich ist,
die historischen Entwicklungen aus der Perspektive der anderen und des anderen darzustellen. Das ist schwierig, aber natürlich nicht unmöglich. Im Blick auf die Geschichte des Holocaust, der Vernichtung der europäischen Juden, ist es ja von zentraler Bedeutung, diese Geschichte aus der Perspektive der Opfer, der jüdischen Opfer zu erzählen und darzustellen. Und das ist zum Beispiel in der sehr umfangreichen Analyse von Saul Friedländer in meinen Augen auf exemplarische und vorbildliche Weise erfüllt worden. Es gibt auch andere Beispiele dafür, dass man einen, wenn man so will, übernationalen, unabhängigen Standpunkt einnehmen kann, um Geschichte darzustellen. In meinen Augen ist etwa Hannah Arendts Buch über Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, das 1951 zum ersten Mal erschienen ist, also in relativ großer Nähe noch zum Zweiten Weltkrieg, 1955 zum ersten Mal auf Deutsch erschienen ist. Also Arendts Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft ist dafür ein gutes Beispiel, weil sie dort nicht aus der Perspektive der deutschen Geschichte schreibt, sondern eine unabhängige Position einnimmt und dort eine sehr, sehr breit gefächerte Analyse der Elemente und Ursprünge dieser totalen Herrschaft versucht zu entwerfen.
Ja, und wir haben über die Geschichte von sogenannten anderen gesprochen. Und für mich ist es immer politisch, welche Geschichte erzählt werden. Wie Sie schon wissen, mache ich gerade dieses Forschungsprojekt, das viel mit den Friedhöfen in der ehemaligen britischen Besatzungszone Berlin zu tun hat. Insbesondere die Berlin Commonwealth War Grave Cemetery. Jedoch habe ich gerade ein Problem mit dem Begriff Commonwealth, die so viele verschiedene Nationen umfassen sollte. Mein Problem liegt daran, dass die nicht-westlichen Soldaten und Gefallenen immer ganz an der Ecke des Friedhofes geschoben werden, also ob sie vielleicht nicht gleichwertig sind. Also meine Frage geht darum, wie können wir sicherstellen, dass die Gefallenen aus der Kriegszeit unabhängig vom Geschlecht, Hintergrund und Religion erinnert werden?
Sie haben ja eigentlich schon in Ihrer Frage die Antworten mitgeliefert. Denn man müsste dann nach anderen Kriterien Ausschau halten, in denen man solche Anordnungen auf den Kriegsgräberstätten und Friedhöfen vornimmt. Und dann kann man sich ja Kriterien vorstellen, die nicht auf die nationale oder geschlechtliche oder sonst welche Zugehörigkeiten zielen, sondern zum Beispiel auf das Alter, auf den Todestag, also eine Chronologie macht oder alphabetisch nach den Namen vorgeht. Also etwas neutralere Kriterien anlegt, die nicht dieses Element der Diskriminierung enthalten. Insofern glaube ich, gibt es dafür eigentlich schon Lösungen, müsste es eigentlich geben.
Ja, und wir haben ein bisschen über Neutralität gesprochen. Aber in der Politik, so wie in der Geschichte, gibt es immer Täter und Opfer. Aber manchmal ist es schwierig zu sagen, wo die Grenze dazwischen liegt. Deswegen möchte ich fragen, was halten Sie von Cancel Culture und seinen Einfluss auf die Erinnerung der Geschichte, insbesondere die Epoche, die wir als Nationen bedauern, so wie Kolonialismus in Großbritannien und Nationalsozialismus in Deutschland?
Cancel Culture ist ein unangenehmes Phänomen. Und dahinter steht, glaube ich, das etwas verzweifelte Bemühen einer Reinigung der Geschichte, einer nachträglichen moralischen Korrektur der Geschichte. Und das führt eigentlich zu einer Fiktionalisierung. Und das ist ausgesprochen schwierig und etwas, was uns nicht weiterhilft. Man muss natürlich, glaube ich, jeden einzelnen Fall genauer angucken. Generell gilt, die gegenwärtigen Diskussionen jetzt in der Bundesrepublik über das Thema Kolonialismus sind relativ jung. Das Thema des Kolonialismus ist in der deutschen Öffentlichkeit bislang kaum behandelt worden. Es ist ein jüngeres Phänomen. Es unterscheidet uns sicher sehr, sehr stark von den Diskussionen in England und Großbritannien. Es ist in meinen Augen ein völliger Irrweg, wenn man den Kolonialismus jetzt ausspielt, gleichsam gegen die Bedeutung des Nationalsozialismus in der deutschen Geschichte. Das passiert ja gegenwärtig in einigen Stimmen, die in dieser Diskussion sich zu Wort melden. Ich glaube, der Kolonialismus gehört in die Geschichte der Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, dass wir uns in Deutschland langsam aber sicher dieser Frage der Bedeutung des Kolonialismus nähern. Bei anderen Phänomenen der Cancel Culture, die nahe an die Zensur reichen, habe ich entschiedene Einwände. Es gab vor einiger Zeit, ich weiß nicht, das werden Sie nicht mitbekommen haben, ist noch gar nicht so lange her, zum Beispiel eine Diskussion über einen Roman eines deutschen Nachkriegsautors Wolfgang Köppen, über einen Roman Tauben im Gras hieß. Diesem Roman wurde vorgeworfen, dass er rassistische Sprache benutzt und man solle ihn deswegen nicht mehr in den deutschen Schulen behandeln. Und nun muss man einfach genauer hingucken, dass in diesem Roman die rassistische Sprache nicht identifikatorisch benutzt wird, sondern aufgegriffen wird, gerade damit man sich über sie auseinandersetzt und über Diskriminierungen verständigt. Also es ist sozusagen ein Zitat, was in diesem Roman dann passiert, wenn dort immer häufig das N-Wort benutzt wird oder andere diskriminierende Sätze formuliert sind. Und wenn man nicht mehr in der Lage ist, unterschiedliche Schichten wahrzunehmen, die in Literatur zur Anwendung kommen, dann ist es um unsere Diskussionsfähigkeit wirklich nicht mehr gut bestellt.
Ja, und wie Sie schon erwähnt haben, ist die Kolonialismus gerade ein sehr umstrittenes Thema in Großbritannien. Und ich habe eine ähnliche Frage über deutsche Geschichte. Also, so wie Kolonialismus in Großbritannien, ist Nationalsozialismus eine bedauerliche Zeit für Deutschland. Wenn der Nationalsozialismus so eine große Rolle in der deutschen Geschichte gespielt hat, wie können wir zukünftige Generationen mit dieser Epoche der deutschen Geschichte umgehen? Also, wenn sie vielleicht keine persönliche Verbindung mit dieser Zeit haben?
Das ist ja genau das, was gegenwärtig schon der Fall ist. Die Generation, die den Nationalsozialismus zu verantworten hat, stirbt aus. Diejenigen, die im Nationalsozialismus als Erwachsene eine berufliche oder andere Rolle gespielt haben, sind heute über 90 Jahre alt. Es gibt ja noch ein paar Prozesse gegen und wegen NS-Verbrechen. Da sind die Angeklagten meistens ja, über 90. Und natürlich ist es aber so, dass die persönliche, jetzt sagen wir, Betroffenheit über die unmittelbare Erlebnisgeneration, wie das häufig genannt wird, hinausreicht. Auch die Kinder und die Enkel haben es nicht sonderlich gern, wenn ihr Opa oder die Oma eine glühende Anhängerin oder ein Anhänger des NS gewesen ist und ein Täter war. Na? Ich kenne auch in meiner Generation, und das ist im Grunde die Kindergeneration, viele, die lieber nicht so genau wissen wollen, was die eigenen Eltern unter dem Nationalsozialismus gemacht haben, etwa wenn sie als Soldaten tätig gewesen sind im Feldzug im Osten. Also es gibt diese Betroffenheit, die über die Generationen hinweg reicht. Gleichwohl haben Sie recht mit Ihrer Frage. Es rückt weiter weg. Das ist ganz unvermeidlich. Und daraus ergibt sich die Frage, was die jeweilige politische Kultur oder die politische Gemeinschaft mit diesem Thema macht. Und das ist dann der Übergang, wie die Experten sagen, vom kommunikativen Gedächtnis ins kulturelle Gedächtnis. Ja. Also wenn wir in der Bundesrepublik die Erinnerung an den Nationalsozialismus wachhalten wollen, dann geht es nur noch, indem wir im öffentlichen Raum Monumente, Mahnmale, Erinnerungsorte schaffen. Und da Sie gerade in Berlin leben, wissen Sie, dass in Berlin wir sozusagen an jeder Ecke, auf jeder Straße und an ganz, ganz vielen Orten und Plätzen mit dieser Vergangenheit des Nationalsozialismus konfrontiert sind und konfrontiert werden. Also von den Stolpersteinen über das Haus der Wannsee-Konferenz, über die Topografie des Terrors bis zum Mahnmal für die ermordeten Juden Europas. Das ist ja genau das, was ich meine, dass also im öffentlichen Raum eine politische Gemeinschaft, die Stadt Berlin als die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, sich ihre eigene schändliche Vergangenheit eigentlich auf Schritt und Tritt vergegenwärtigt. Ja. Und das ist eine Reaktion darauf, dass das kommunikative Gedächtnis, also die Präsenz des NS, der Vernichtung der europäischen Juden in der Alltagskommunikation zunehmend weniger eine Rolle spielt.
Ja. Und natürlich spielt die Medien eine sehr große Rolle in der Erinnerung an der Kriegszeit. Zum Beispiel, jedes Jahr werden Tausende von Büchern über die Kriegszeit veröffentlicht, aber in denen werden Soldaten und die Gefallenen oft als reine Statistik dargestellt, obwohl natürlich jeder Soldat seine eigene Geschichte, Familie und Erinnerungen hat. Wie können wir deswegen Geschichte mit Menschlichkeit erzählen?
Nun können wir nicht immer alles gleichzeitig machen. Also wenn wir eine große Überblicksdarstellung über den Verlauf, die Geschichte, die Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs haben, dann ist es so, dass die einzelnen Soldaten etwa in dieser Geschichte tatsächlich nur als Zahl, also anonym mehr oder weniger auftauchen. Aber das muss ja nicht so sein. Man kann ja einzelne Biografien herausgreifen und exemplarische Geschichten erzählen über einzelne Soldaten und deren Schicksal und deren Geschichte. Wenn es genug Material gibt, wenn es genug Dokumente gibt, kann man das ja machen. Und da gibt es ja auch sehr eindrucksvolle Beispiele. Also das wäre der Versuch, solche Großereignisse aus der Perspektive einzelner Personen, die an diesen Großereignissen zunächst mal nur ganz anonym beteiligt gewesen sind, aus der Perspektive dieser einfachen Teilnehmer an der großen Geschichte zu erzählen. Und ich halte das für eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, das zu unternehmen. Und nach allem, was ich weiß, es gab ja mal in der Bundesrepublik eine ganz starke Bewegung der sogenannten Geschichtswerkstätten. Ich weiß nicht, ob es Analogien dazu gibt in Großbritannien. Also der Versuch, gerade aus lokaler Perspektive und aus persönlicher Perspektive die Geschichte in ein ganz neues Licht zu rücken und die persönlichen Perspektiven stark zu machen. Also die Geschichte von Anwohnern und Nachbarn in einem Haus, in einer Straße, in einem Stadtteil, Lokalgeschichtsschreibung und so weiter zu machen. Das sind sehr wichtige, in meinen Augen sehr wichtige Unternehmungen, die die Abstraktheit, von der Sie gesprochen haben, in Ihrer Frage konterkarieren, aufheben und der etwas entgegensetzen. Nun muss man da auch immer gucken, dass man, wenn es geht, und das wäre der Idealfall, beide Perspektiven nebeneinander setzt. ja, und nicht eine jeweilige Perspektive verabsolutiert.
Ja, das ist eine sehr interessante Antwort. Und wie Sie schon erwähnt haben, hat Berlin insbesondere ein sehr starkes Präsenz von Erinnerungskultur insbesondere. Und natürlich mache ich gerade mein Praktikum am Volksbund in Berlin. Also wie schätzen Sie die Rolle des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberversorger in der Erinnerungs- und Gedenklandschaft ein?
Ich glaube, der Volksbund hat etwas, was in dem weiten Feld der Erinnerungskultur einzigartig ist, nämlich mit den Friedhöfen, mit den Kriegsgräberstätten, so etwas wie eine sinnliche Präsenz der Geschichte. Also, das sind Orte, an denen sich sinnlich vermitteln lässt, wie aus der Perspektive einzelner Soldaten, über die wir gerade gesprochen haben, die große Geschichte sich darstellt. Und es ist eine einzigartige Dimension, die sonst, glaube ich, in der gesamten erinnerungskulturellen Arbeit nicht vorhanden ist. Und das ist ein Schatz, mit dem der Volksbund, glaube ich, sehr gut arbeiten kann und arbeiten sollte, weil es an dieser Stelle vor allem ja immer wieder, darüber haben wir an anderer Stelle in unserem Gespräch ja auch uns unterhalten, um die Vermittlung an die jeweils nachfolgende Generation geht. Und wenn man auf die Kriegsgräberstätten geht, stellt man ja immer wieder völlig überrascht fest, es sind ja junge Leute, die dort liegen, die Soldaten. Es werden ja in den Weltkriegen immer die jungen Generationen verheizt. Ja, es sind ja junge Leute, die dort liegen. Und darüber kann man Anknüpfungspunkte schaffen für die heutigen jungen Leute, also ihren Alters und Jüngere, sich mit der Geschichte in einer ganz anderen Weise auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Und ich glaube, der Volksbund hat da eine ganz wichtige Aufgabe, ganz wichtige Möglichkeiten, die er nutzen sollte. Und die Chancen, die darin liegen, diese sinnliche Präsenz zu haben, sollte er nicht ausschlagen.
Ja. Vielen Dank, Professor König. Das war eigentlich meine letzte Frage. Ich habe unser Gespräch wirklich genossen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen. Es war sehr angenehm. War mir ein Vergnügen. Dann eine gute Zeit. Alles Gute für Sie und auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss. If you would like to learn more about Halifax Squadron 102, Lancaster Squadron 550, Professor Rainer Herring, or Professor Helmut Koenig, please see the links in the attachment. In the next episode of the podcast, we have interviews with Dr. Jonas Andersen and Dr. Rachel O'Sullivan, and we'll hear the stories of Lancaster Squadron 625 and Lancaster Squadron 460. I am Holly Perrell, and that was the first episode of Our Shared History, War Personnel of the Commonwealth Remembered.